ist es so mit dem Bibellesen, also bei mir auf jeden Fall, man liest und die Worte, die man so liest, die prasseln einfach so auf einen ein, aber irgendwie, man geht nur drüber, aber man weiß gar nicht, ist es nur ein bisschen tief, ist es sehr tief.
Ich predige gerade nicht.
Ich will ja was sagen.
Das ist aber nicht wichtig.
Das ist ja echt witzig. So, du gehst jetzt bitte auf deinen Platz. Doch. So. Entschuldigung. Gehst du bitte auf deinen Platz? Ja, versucht man ernst zu bleiben, geht gar nicht. Egal. Also, das Bibellesen ist manchmal so, man geht so über die Wasseroberfläche und man weiß aber gar nicht, ist es jetzt hier ein bisschen tief, ist es hier sehr tief. Und für mich sind so die Wellen so auch der Alltag. Manchmal ist es turbulent und manchmal ist es so stürmisch, dass man überhaupt gar nicht auf die Idee kommt, dass da unter einem Wasser ist, weil man ist abgelenkt, man wird ständig nass. Ja, und manchmal ist es aber auch ganz ruhig und dann, wenn man so aus seinem Boot rausschaut, so in die Tiefe und das Wasser klar ist, dann sieht man etwas von der Tiefe, sieht man vielleicht auch etwas von der Schönheit, die da unten im Wasser drin ist. Vielleicht sieht man irgendwie, wie die Fische schwimmen oder vielleicht gibt es ja auch jemand, der, also so Bilder, von Bildern her kennt man es bestimmt, so die Korallen, so, wo es alles sehr, sehr farbig ist und das Wasser ganz arg blau und so. Ich weiß nicht, Handzeichen, wer war schon mal so richtig mit Ausrüstung tauchen, so mehr als 5 Meter oder 10 Meter runter und eine halbe Stunde unter Wasser. Gibt es da jemand? Da einen sehe ich. Für viele ist es vielleicht auch ein bisschen unbekannt oder dunkel oder fremd oder unangenehm. Ich kenne das noch, wenn man so anfängt zu tauchen und dann, also vor allem im Meer, du weißt nie, wo kommt irgendwie ein Fisch her und der Fisch ist schneller als ich und kann mich schnappen oder so. Also diese Unsicherheit. Aber jemand, der so richtig tauchen geht, der hat da weniger Angst. Den fasziniert es mehr. Aber was braucht man unter Wasser, damit man auch gut sehen kann? Was für Schönheiten da sind. Licht, ne? Am besten Sonnenlicht. Ich glaube, das sieht richtig herrlich aus. Aber die richtig in die Tiefe gehen und so Tiefseeforschung machen, die brauchen auf jeden Fall Licht. Sonst ist da unten einfach nur Stock. Dunkel. Also was muss man machen, damit man nicht nur an der Oberfläche kratzt oder drüber schießt über die Oberfläche vom Wasser? Anker auswerfen und mal richtig in die Tiefe gehen. Und man sagt, dass unter Wasser, dass es dort auch sogar Schätze zu finden gibt. Das ist ich von einem Schiffswrack, von einem Piratenschiff, das vollgeladen ist. Vielleicht sind die auch schon alle aufgedeckt worden, aber vielleicht auch noch nicht alle. Gerade das, was ich gesagt habe, dass man, dass so die Begriffe beim Bibellesen auf einen einprasseln, mir geht es oft auch so bei den Einleitungen oder ich höre es auch von anderen, so die ersten 3 Verse oder die ersten 5 Verse, wo man in der Einleitung liest man schon, in der Überschrift liest man schon Verfasser, Empfänger und Gruß. Ah, okay. Ab hier geht's los. Die Überschriften sind aber erst viel später eingefügt worden, das wisst ihr alle. Es gibt auch tatsächlich auch Bibeln, da sind gar keine Überschriften drin. Ist auch ganz gut. Ich nutze auch online manchmal die CSV-Bibel. Die ist echt toll und da sind auch keine Überschriften drin. Und dann habe ich mir mal alle Einleitungen nebeneinander gesetzt. Alle Einleitungen von den Briefen von Paulus und Petrus. Und wir können uns heute raussuchen, welche wir wollen. Welche wollt ihr? Ist egal. Ein Vorschlag. Ein Brief. Epheser. Dann schlagen wir mal auf die Einleitung der Epheser. Epheser, Kapitel 1. Ganz am Anfang. Ich lese. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diesen Schatz, den ich heute entdecken möchte, der wurde hier dreimal genannt. Christus Jesus. Was bedeutet Christus? Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Ich habe mir die Arbeit gemacht und habe versucht zu zählen mit meinem Bibelprogramm, wie oft das Wort Jesus kommt, wie oft das Wort Christus kommt, wo Jesus Christus zusammenkommt. Und wenn ihr jetzt mal beim Liedblatt auf der Rückseite schaut, dann habe ich das in so eine kleine Tabelle aufgeschrieben. Und was auffällt, in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, da haben wir eine sehr hohe Anzahl, wo Jesus kommt, aber Christus nicht so oft. Also ich sage jetzt mal, über 600 Mal kommt Jesus und 50 Mal kommt Christus und zusammen kommen sie dann, also als Jesus Christus kommt sie 20 Mal. Also ein sehr starker, also es fällt sehr auf, wenn man so die Zahl anschaut. Bei den Briefen und in der Offenbarung ist es gerade also ein anderes Übergewicht. Da ist Christus, kommt da viel mehr zum Vorschein. Jesus Christus zusammen und Christus alleine, das sind hier fast 400. Und Jesus alleinstehend im Vers, 100. Aber ich konnte jetzt nicht berücksichtigen, was steht im Vers davor oder danach. Ich konnte nur die einzelnen Verse anschauen mit dem Programm. So viel Zeit hatte ich jetzt nicht, das ganze Testament nochmal durchzulesen. Ne? Wer noch alle Zahlen haben will, die kann ich dann auch noch zeigen. Dieses fällt auf jeden Fall stark auf. Und das macht auch einen Unterschied, ob jetzt nur Jesus genannt wird oder ob Jesus Christus genannt wird. Also ob Christus mit dabei steht. In den Evangelien und in der Apostelgeschichte wird viel über Jesus sein Leben, Jesus sein Wirken und sein Handeln erzählt. Oder Jesus als der Christus bezeugt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 2,36. Das ist die Predigt, die Petrus zu Pfingsten hält. Seine erste große Predigt. Apostelgeschichte 2,36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr bezeugt habt. Also Petrus legt hier einen Schwerpunkt drauf. Diesen hat er zum Christus gemacht. Kapitel 5, Vers 42. Die Apostel werden vom Hohen Rat gefangen genommen. Dann wird ihnen gesagt, predigt nicht mehr. Dann wurden sie auch noch dafür geschlagen, dass sie gepredigt haben. Und dann im Vers 42 oder Vers 41, nun gingen sie aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Kapitel 8, 35 als drittes Beispiel. Der Kämmerer aus Äthiopien war wieder auf der Rückreise und Philippus bekommt den Auftrag, ihm Also ihn zu begegnen. Gott sagt gar nicht genau, was er dort machen soll, sondern geh einfach nur auf die Straße, die gerade heißt. Und er geht dahin und trifft dann auf diesen Kämmerer aus Äthiopien und setzt sich zu ihm auf den Wagen. Und was Philippus dann macht, Vers 8, Vers 35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an, also Jesaja-Rolle, glaube ich, war das, und verkündigte ihm, dem Kämmerer, das Evangelium von Jesus. Hier kommt es mit dem Christus gar nicht, ich weiß gar nicht, warum ich die Stelle rausgesucht habe, aber wir hatten jetzt gerade zwei gesehen. Genau, und in den Briefen taucht dann, wie gesagt, das Wort Jesus sehr oft mit dem Titel Christus zusammen auf, weil die Gemeinden, an die diese Briefe geschrieben worden sind, die waren schon davon überzeugt, dass Jesus der Christus ist. Und hier in den Evangelien, in der Apostelgeschichte, musste noch sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, was das betrifft. Ich möchte mit euch heute einmal einen großen Schritt zum Anfang der Schrift machen und einfach mal schauen, wo kommt dieses Christus her. Und das ganze Alte Testament ist von viel dunkler Rebellion gegen Gott geprägt. Es ist sehr markant, wie viel da gegen Gott rebelliert wird. Und von dem großen Versprechen, dass Gott einen Retter schicken wird. Adam und Eva waren an Gottes Ort, haben dann gegen Gott rebelliert. Die Konsequenz war, sie mussten den Ort verlassen. Aber haben dort dann auch die Verheißung bekommen, dass ein Retter kommen wird. Genesis 3,15. Die Erde füllte sich mit Menschen, aber die Menschen lebten böse. Dann gab es wieder eine Konsequenz, Gericht für die Welt und Rettung in der Arche. Und dann wählt sich Gott Abraham aus und verspricht ihm Segen für alle Nationen. Und wir kennen es, es dauert lange, dann kommt Isaac und dann kommt Jakob. Und Jakob bekommt 12 Söhne und die werden dann später die 12 Stämme vom Volk Israel. Irgendwann mal sind sie in Ägypten gelandet, diese 12 Söhne mit dem Vater und dem Anhang. Und sie lebten 400 Jahre in Ägypten und Gott befreite sie dann später mit starker Hand von den Ägyptern aus der Sklaverei. Führt sie an den großen Berg, an den Sinai und gibt ihnen dort einen Bund. Halte die Gebote und du lebst im Segen. Rebelliere, du kriegst Fluch. Dort kriegen sie vieles. Sie kriegen dort das Zelt der Begegnung und lernen dort, dass Begegnung mit Gott nur möglich ist mit einem Mittler, mit einem Priester, mit einem hohen Priester. Da konnte einer aus dem Volk nicht einfach gehen. Ich latsche dir jetzt rein ins Zelt der Begegnung und gehe bis in das Allerheiligste. Ich kenne die Geschichten, was passiert ist, als die Lade auf dem Wagen war und einer die angefasst hat, sofort tot umgefallen. War überhaupt nicht möglich, Gott irgendwie so frei zu nahen, wie wir es heute machen. Das Volk musste 40 Jahre in die Wüste. Irgendwann durften sie dann im Land Kanaan leben, das, worauf sie lange gewartet haben. Dort im Land ging es auf und ab wie eine Achterbahn. Wie hoch und runter. Dann wünschte sich das Volk einen König, den König Saul. Aber Saul, sein Herz war nicht bei Gott. Dann kam ein anderer König, der König David. Und auch David hat sehr große Verheißungen bekommen, dass aus seiner Nachkommenschaft ein ewiges Königtum kommen wird. Dass der Nachkomme von David der Retter sein wird. Und später, wie wurde Jesus genannt? Sohn Davids. König Salomo war auch sehr markant, einen Tempel gebaut, einen großen Tempel und ein herrliches Reich gehabt, viel Weisheit gehabt, der Salomo. Und dann hat Salomo sein Herz von Gott abgewendet. Und die Konsequenz, die ihm Salomo dann gesagt worden ist, das Königreich Israel, das wird geteilt werden in ein Nordreich und in ein Südreich. Wer möchte, darf seine Bibel ganz hinten bei den Karten aufschlagen. Ich gehe einmal komplett durch die Karten, würde ich jetzt mal sagen, und sage ein paar Sachen dazu. Damit man so das ganze große Bild hat, weil manche das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, was da so alles war. Nach Salomo wurde dann das Königreich geteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Und fast alle Könige, was haben sie gemacht? Sie haben gegen Gott rebelliert. Gott hat ihnen viele Boten geschickt, viele Propheten. Nach dem Psalmen, Sprüche, Prediger, Hohelied, dann fangen die Propheten an. Richtig viele Propheten. Die haben das Volk gewarnt. Aber sie haben auch immer wieder gesagt, da wird ein Erretter kommen. Aber ganz, ganz viel Warnung auch. Konsequenz, was war die Konsequenz? Das Nordreich wurde verschleppt. Es kamen die Assyrer, 722 vor Christus, und die wurden alle in Gefangenschaft gebracht. Das Südreich bestand noch über knapp 150 Jahre. Dann kamen die Babylonier, haben die Assyrer abgelöst. Die Babylonier haben dann auch das Südreich weggeschleppt in die Gefangenschaft. Das Land war leer, wurde besetzt mit neuen Leuten, mit neuen Stämmen, mit neuen Völkern. Und in dieser Gefangenschaft lösten sich 11 von diesen 12 Stämmen auf. Die waren weg. Wir lesen nichts mehr von diesen Stämmen. Nur noch ein Stamm bleibt übrig. Der Stamm Juda. Danach, sehr markant, unter Esra und Nehemia gibt es den Wiederaufbau vom Tempel und von der Stadtmauer von Jerusalem. Esra und Nehemia sind bei uns in der Mitte von der Bibel, aber geschichtlich sind die ganz hinten. Also das war das Letzte, was passiert ist. Und der Maleachi, das war der letzte Prophet, der hat auch zu ihrer Zeit gelebt oder um ihre Zeit herum. Und dann endet das Alte Testament. Wenn ihr jetzt in eurer Zeittafel schaut, da sind 400 Jahre Schweigen. Wir hatten vor kurzem 500 Jahre Reformation, Martin Luther. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie lang 400 Jahre sind. Das ist super lang. Nicht 4 Jahre. Für manche sind schon 4 Tage viel, für manche sind schon 40 Jahre viel. 100 Jahre, keiner lebt so lang von uns. 200, 300, 400 Jahre hat Gott keine Propheten mehr geschickt. Es war einfach absolute Stille. Was ist in diesen 400 Jahren passiert? Jetzt habe ich die meisten, weil nicht so viele waren auf der Bibelschule und mussten es lernen. Was ist da passiert? Die Nation lebte unter persischer Herrschaft. Dann kamen die Griechen. Alexander der Große hat die Perser abgelöst. Dann 167 bis 63 vor Christus haben die Makkabäer einen Aufstand gemacht, haben die Griechen wieder abgeschüttelt. Juda war da eine Zeit lang unabhängig, also sind es knapp 100 Jahre. Und dann ab 63 vor Christus kamen die Römer. Eine eiserne Hand, große Herrschaft. Und ab 37 vor Christus kam dann der König Herodes, der Große, und herrschte in Israel. Und 20 bis kurz vor 0 vor Christus hat er den Tempel von Salomo wieder aufgebaut und ausgebaut und riesengroß gemacht. Und aus anderen Predigten wissen wir, wie Jesus über den Tempel gelehrt hat und dass er sich selber als Tempel gepredigt hat. Und da will ich gar nicht heute drauf eingehen. Aber wenn man sich das so alles so hinstellt, so kurz bevor Jesus geboren wird, wird noch der größte Tempel der Geschichte vom Volk Israel aufgebaut, so riesen prunkvoll, wie alles vorbereitet wird als Theaterstück. Sie haben die grausamsten Herrscher über sich und Israel ist unbedeutend und geknickt. Und Gott schweigt. Es gibt nur noch die alten Schriften, in denen sie lesen können. Und diese alten Schriften, die malen ein ganz, ganz, ganz großes und herrliches Bild von dem Retter Israels. In Jesaja 11 lesen wir zum Beispiel von dem großen Friedensreich für alle Nationen. Und das kann man sich gut vorstellen, wenn man so eine harte Hand über sich hat, dass man sich nach einem Retter sehnt. Wenn jetzt, sag ich mal, ganz in einem Kriegsland, ob es jetzt die Ukraine ist oder ein anderes Land, wenn man da dann lesen würde, irgendwann mal kommt einer und der wird die harte Hand wieder wegnehmen. Und das läuft schon 60 Jahre. Wer ist von uns 60, dass sie sagen, also du müsst ja eigentlich schon 70 sein, dass er sich daran erinnern kann, an die Zeit ohne diese harte Hand. Ja? So, also die meisten von den Israeliten werden unter dieser Hand sogar wohl geboren sein. Und kennen es nur aus Erzählungen, dass es auch mal, dass sie auch noch unabhängig waren und so. Und über diesen Retter sind unglaublich viele Details vorausgesagt. Ich habe ein Büchlein gelesen vor vielen Jahren, Der verheißene Erlöser von Roger Libby. 330 ganz detaillierte Vorhersagen über diesen Messias. Nicht sonst noch was, sondern nur wie der Messias, dieser Retter, vorausgesagt wird. Ich gebe uns zwei Beispiele. Jesaja 9. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Es wird gesagt, dass der Herrscher eine ewige Herrschaft haben wird, dass er ein Nachkomme sein wird von dem König David. Und er wird hier göttlich beschrieben, weil es hier um Ewigkeit geht. Kein Mensch kann ewig leben. Das zweite, auch ein sehr bekanntes, Micha 5, Vers 1. Tja, wo ist er? Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und dieser Retter, der hat über die Zeit dann einen Titel bekommen und wie ich schon jetzt mehrfach gesagt habe, ist dieser Titel Messias. Was heißt Messias? Messias heißt der Gesalbte auf Hebräisch und im Griechischen heißt Christus der Gesalbte. Also der Messias und Christus ist genau der gleiche Titel, nur in einer anderen Sprache. Warum Gesalbter? In 2. Mose 28, 41 lesen wir davon, wenn ein Priester eingesetzt wird, dann wird dieser auch gesalbt. Und noch ein paar andere Sachen, aber dieses Salben ist etwas sehr Markantes. Und in 1. Samuel 10, Vers 1 lesen wir vom ersten König, dass der Samuel gekommen ist und ihn gesalbt hat, bevor er König wurde. Und es war klar, dass der Messias wird das Amt vom Hohenpriester und vom König gleichzeitig einnehmen. Und in Hebräer 4 lesen wir auch davon, vielleicht schon mal gehört, diesen Begriff Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek war gleichzeitig Priester und König. Gab es sonst in der Geschichte vom Volk Israel nicht, entweder Priester oder König, aber nicht beides gleichzeitig. Und das war der Weg, der nur für Jesus frei war, König und Priester gleichzeitig zu machen, zu sein. Und seine Aufgabe war es, so wie die vom Aufgaben eines Priesters, zu vermitteln zwischen Mensch und Gott, den Weg frei zu machen zu Gott und gleichzeitig König zu sein und ewig zu regieren. Und in Jesus Christus erfüllen sich alle diese mindestens 330 Vorhersagen der alten Schriften. Und dann gab es zwei Reaktionen im Volk. Entweder Jesus wurde als der Christus angenommen oder Jesus wurde abgelehnt. Und viele Juden haben ihn abgelehnt. So, ihn als Person zu leugnen war schwierig, weil er stand in Fleisch und Blut vor ihnen. Aber diesen Gottesanspruch, den Jesus erhoben hat, gesagt, ich bin der Messias, ich bin der ewige König, ich bin der, die ganzen Verheißungen, die im Wort geschrieben sind, die gelten mir. Ich habe die Stelle jetzt nicht rausgeschrieben, aber als Jesus seinen Dienst eröffnet, nimmt er eine Stelle, die ganz klar auf den Messias geschrieben ist, wo alle wussten, das wird der Messias sein. Und dann liest Jesus das vor, klappt es zu, setzt sich hin und sagt, davon ist die Rede von mir. Sehr, sehr steilen Anspruch, den er da gemacht hat. Viele waren da nicht damit einverstanden und sehr vor den Kopf gestoßen und überrascht. Und die, die an ihn geglaubt haben, die glaubten an ein Reich hier auf der Erde. Lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 6, da fragten, nach der Auferstehung ist es schon, da fragten ihn die Jünger, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also die schauten nur hier auf die Erde, haben es nicht verstanden, dass es um ein himmlisches Reich geht, dass die Veränderung in erster Linie am inneren Menschen anfängt. Jesus verwendet viel Zeit darauf, verdrehten Ansichten und Vorstellungen zu korrigieren. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesen letzten 400 Jahren, was da noch geschehen ist. Die geistliche Leitung von den Juden, die entwickelten den jüdischen Glauben weiter und definierten weitere Glaubensregeln hinzu. Und die haben daraus ihre eigene Religion gebaut. Und in dieser Religion entstand dann für sie eine Position, in der sie viel Anerkennung von Menschen bekommen haben und in der sie die Oberhäupter waren. Und die Anführer, die wollten die Position nicht aufgeben. Und das ist auch mit ein Grund, warum sie überhaupt kein Interesse daran hatten, Jesus anzunehmen als Messias. Ihnen wurde während ihrem Dienst unmissverständlich klar, dass Jesus der Messias ist, das war überhaupt gar keine Frage. Und trotzdem lehnten sie ihn wissentlich und willentlich ab. Danke. Jetzt kann ich wieder besser lesen, ist nicht so hell. Also selbst das Volk hat, oder Einzelne aus dem Volk haben zu ihnen gesagt, ihr habt uns doch selber gelehrt, wenn das und das passieren wird, das wird der Messias sein. Das und das ist passiert. Jetzt, was ist los? Warum nehmt ihr ihn nicht an als Messias und schmeißen ihn einfach aus der Synagoge? Ihr könnt ihn auch zusammenklappen. Also für mich geht es auch ohne. Genau, bewusst und willentlich haben sie ihn abgelehnt. Und daran sieht man auch, dass es ihnen um ihr eigenes ging, um ihre eigene Religion, die sie aufgebaut haben. Es wird auch klar, wenn man die Evangelien mit dieser Perspektive liest, wie die Anführer von den Juden auf Jesus reagiert haben. Und für diese Ablehnung wurde dann die Nation Israel 70 nach Christus sehr hart gerichtet. Für die Ablehnung und den Mord an Christus. 70 nach Christus kamen die Römer und haben Jerusalem komplett dem Erdboden gleich gemacht. Und es ging immer darum, um dieses Thema Christus annehmen, also Jesus als den Christus annehmen oder Jesus als den Christus abzulehnen. Und sie wollten, also die ihn abgelehnt haben, wollten keinen Messias haben. Die wollten keinen haben, der dieser Retter ist. Sie wollten selber an dieser Position stehen oder was auch immer. Das ist der große, große Spannungsbogen, was das Alte Testament angeht, in aller Kürze. Jetzt habe ich euch auf der Rückseite vom Liedblatt den Bibeltext, den wir uns heute anschauen, aufgeschrieben. Ich habe ja vorhin darüber erzählt, mit diesem Wasser und wie man manchmal so über die Oberfläche drüber geht. Wenn wir jetzt den Bibeltext, wenn ich ihn nur vorlesen würde und ihr nur zuhören würdet, das wäre so ein richtig mit dem Jetski einmal über die Wasseroberfläche drüber geballert und ich weiß nicht, wie viel da ankommen würde. Und das könnt ihr euch so auch als Werkzeug mitnehmen. Ich tue mir gerne die Bibeltexte so auseinanderrücken, dann liest es sich leichter, dann sieht man, worum geht es, was sind so die Erklärsätze, was sind so die Hauptsätze. Ich fange aber schon ab Vers 16 an zu lesen und bei euch geht es dann bei Vers 23 weiter. Aber die ersten Verse sind nicht so kompliziert oder nicht so verschachtelt. Apostelgeschichte 13, Vers 16. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach, Paulus war gerade in der Synagoge und durfte als Gast ein Wort sagen. Paulus stand auf, winkte mit der Hand und sprach, Männer von Israel und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und eine Zeit von etwa 40 Jahre ertrug er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben für etwa 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, ein Mann aus dem Stamm Benjamin. 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Aus Davids Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht. Also es gab eine Verheißung, ein Retter wird kommen und dieser Retter ist Jesus. Das ist jetzt so die Startaussage von Paulus. Ist mit Retter der Messias gemeint? Ja, in Lukas 2, Vers 11, Weihnachtstext, sage ich mal, denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Hier wird gesagt, das ist genau dieser Retter. Nachdem Johannes vor dessen Auftreten, also vor Jesus seinem, vor diesem Retter seinem Auftreten, vor Jesus seinem Auftreten, die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er: Was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, die Sandalen an den Füßen zu lösen. Johannes der Täufer war ein großer Verkündiger auf Christus hin. Der hat vorbereitet, dass Christus kommen wird. Dass Jesus als der Christus klar gemacht wird und gezeigt wird. Jetzt kommt wieder eine Anrede von Paulus an die Zuhörer. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und ihr, die unter euch Gott fürchtet, uns ist das Wort dieser Rettung gesandt. Jetzt kommt eine Zusammenfassung, wie die Juden mit dem Messias umgegangen sind. Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen nicht erkannten, auch die Stimmen der Propheten erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt, und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Also die Juden aus Jerusalem und ihre Anführer, die haben diesen Jesus nicht als Messias anerkannt. Die haben ihn nicht erkannt, die haben es nicht gecheckt, dass es der Messias ist. Sie haben ihn abgelehnt, sie waren nicht offen dafür, Gott hat ihnen die Augen nicht geöffnet. Und sie machen das, was vorhergesagt ist. Was sie sogar jeden Sabbat selber gelesen haben, steht hier. Sie lesen, was sie machen werden. Und wofür sie dann später auch gerichtet werden. Ist schon hart, oder? Aber auch wunderbar, wie die Rettung nach Plan läuft. Die Worte, die springen hier so richtig raus. Auch die Stimme der Propheten wird erfüllt, nachdem sie alles vollendet haben, was über ihn geschrieben ist. Also es ist nicht irgendwie außer Kontrolle, was da geschehen ist mit Jesus, sondern das war von A bis Z durchgeplant und keine Überraschung und kein Unfall. Und sie vollenden alles, was über ihn geschrieben ist. Sie ganz, ganz über diese Passionswoche über den Karfreitag, was da alles geschehen ist, sehr, sehr, sehr viele Details, alles vorausgesagt. Wir haben jetzt nehmen wir uns heute nicht die Zeit, das alles zu lesen, aber ihr könnt euch das Büchlein holen. Es ist ein ganz kleines, dünnes Büchlein und eine nach der anderen wird aufgelistet, der verheißene Messias. Es hat mir die Augen ein bisschen geöffnet über die Herrlichkeit, wie die Schrift zusammenhängt. Jesus wird vom Holz, vom Kreuz wieder herabgenommen und in eine Gruft gelegt und Gott weckt ihn aus den Toten aus, auf. Warum es wichtig war, dass Christus am Kreuz starb und sein Blut dort vergoss und gestorben ist, um wieder aufzustehen, das haben wir in anderen Predigten schon behandelt. Aber ich finde es so, so schön, wie das alles hier auf einen Punkt gebracht wird. Und das ist auch der Inhalt vom Evangelium, weil so wird uns Rettung zuteil und nicht anders. Hier in diesem letzten Zeilen von diesem Abschnitt, den wir gerade anschauen, da sind die Jünger damit gemeint. Denn die waren es, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem runtergekommen sind. Und ihnen hatte er sich dann auch als Zeuge gezeigt. Und wir verkündigen euch jetzt die gute Botschaft. Gute Botschaft heißt übrigens Evangelium. Wir verkündigen euch das Evangelium von der zu unseren Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie, die Verheißung, uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Gott hat uns die Verheißung erfüllt. Wie? Indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hier führt Paulus jetzt drei Stellen, drei Zitate aus dem Alten Testament auf. Das erste Zitat haben wir gerade gelesen: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und hier macht es uns einfach, wir müssen nicht selber nach dieser Vorhersage auf den Messias suchen, sondern er sagt: Hier ist eine Vorhersage und das ist auf den Messias. Und er erklärt auch, was diese Vorhersage war, indem er Jesus, also das bezieht sich darauf, dass er Jesus erweckte. Was bedeutet erwecken? Ganz oft ist damit Auferstehung gemeint, aber jetzt hier an dieser Stelle nicht, denn erst im zweiten Zitat geht es, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Hier dieses Erwecken wird auch auf David in Vers, was war das? Vers 22. Und nachdem er ihn, den Saul, verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König. David wurde da nicht aus den Toten auferweckt, sondern er wurde da in den Dienst gestellt, er wurde bereit gemacht. So, David, jetzt bist du an der Reihe. So verstehe ich das, dass Paulus hier in seiner Predigt meint, mit diesem Zitat: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, als Jesus erweckt wurde. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hatte, nachdem er natürlich vorher gestorben ist und dann aus den Toten auferweckt worden ist, nachdem er sich vorher hingegeben hat, alles, was uns bekannt ist aus dem Evangelium, hat er so ausgesprochen: Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, also nochmal den gleichen Inhalt, wieder um die Totenauferweckung: Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Denn David freilich entschlief, das bedeutet, er starb, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Zu seinen Vätern versammelt werden heißt unter die Erde begraben. Also da, wo seine Väter sind, da kam er auch hin. Und David sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Und das ist Jesus. So sei es nun kund, so sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen, also durch den Retter, euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Hier stellt Paulus uns jetzt den ersten Bund, den sie am Sinai bekommen haben. Halte das Gesetz, bekomme Segen, rebelliere, bekomme Fluch. Gegenüber dem zweiten Bund, dem einseitigen, dass Gott alles macht, dass Gott den Weg frei macht, dass er uns durch Jesus Vergebung der Sünden und jeder, der daran glaubt, Rechtfertigung zuspricht. Und das ist das Evangelium und hängt an diesem Christus. Manche Menschen, manche Religionen, ob man glaubt oder nicht, viele akzeptieren Jesus als historische Person, aber Jesus als Christus. Wenn sie sagen, ja gut, Jesus war auch der Christus, dann wissen sie nicht, was mit Christus gemeint ist. Christus ist ein sehr tiefgehender Begriff. Jesus ist der Hohepriester, der unsere Gerechtigkeit vor Gott bewirkt und der König, der auf dem Thron sitzt. Christus ist unsere Erlösung und Christus ist der Kern vom Evangelium. Und jetzt lese ich noch die Einleitung vom Galater, weil den wollte ich eigentlich mit uns heute starten, aber ich konnte jetzt einfach nur einmal tief tauchen mit uns. Aber vielleicht hilft euch die Einleitung, die ich zu Christus gemacht habe, die Tiefe zu sehen, die in diesen Versen steht. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ich lade euch noch ein zum Gebet und werde den Abschluss machen von diesem Gebetsgemeinschaft. will dich auch dafür loben, dass du Jesus Christus bist. Dass du dich uns offenbart hast als Christus, als Erlöser, als Messias. Und wir dich so in deinem Wort kennenlernen dürfen und glauben dürfen und so Gerechtigkeit bekommen von Schuld und Trennung. Und dass du neues Leben schenkst, ewiges Leben, Veränderung am inneren Menschen, Veränderung am äußeren Menschen. Wo wir schwach und hilflos waren, hast du eingegriffen. Und dafür danke ich dir und lobe dich und bitte um deinen Segen für uns als Gemeinde, für alle Zuhörer, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, tauchen zu gehen, zu schauen, was unter der Oberfläche ist, was tiefer drin steckt, um klug und weise zu werden für dieses Leben. Danke, dass du da bist und uns nicht alleine gelassen hast auf dieser Erde. Amen.
Und wunderbar sind deine Berge, o Herr Gott Allmächtiger.
Ich lese euch den Segen aus Galater 6, Vers 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen.